Blaschi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag nach der Ostern sind wir wieder da. Wir reden über die Spitzengehälter für Topmanager. Wir reden über die Sekundarschule Wädenswil, das neue Kampfhaupt von Markus. Dann die junge SVP im Kreuzfeuer und Gaza kein Ende in Sicht. Also, Markus, fangen wir an mit den Spitzengehältern. Wieder ein grosses Thema. Sonntagszeitung, wo du ja Kolumnist bist, hat gestern den Titel «Die Abzocker sind zurück» und verdienen so viel wie noch nie. Und der Chefredakteur Arthur Ruttishausen hat gesagt, um es noch ein bisschen extremer zu sagen, die organisierte Verantwortungslosigkeit. Und du bist einverstanden.
Mit was jetzt?
Mit dem, was in dieser Zeitung stand, wo du schreibst?
Nein, selbstverständlich bin ich immer einverstanden mit allem, was dort geschrieben wird. Das ist ja klar. Nein, ich sehe das anders. Erstens finde ich schon das Wort «Abzocken» habe ich gar nicht gern. Das ist so. Das ist so linker Jargon, das finde ich, sollte man so nicht veredeln, das eine. Und das Zweite ist, wenn Leute schon mal die Leistung bringen und der Sergio Amati bringt die Leistung, dann finde ich es absolut okay, wenn der auch den Lohn bekommt. Da ist jeder Franken gut eingesetzt. Er hat jeden einzelnen Franken verdient.
Also, aber es kommt ja noch schlimmer für dich. Der Thierry Burkhardt, FDP-Präsident, der Partei, wo du nominell noch Mitglied bist, hat Folgendes gesagt. Die gierigen Manager sind Totengräber unserer liberalen Wirtschaftsordnung, weil sie mit ihren überrissenen Löhnen das Vertrauen der Bevölkerung zerstören. Du bist im falschen Film, mit der falschen Partei, in der falschen Zeitung.
Ja gut, aber es wird dich freuen zu vernehmen, dass auch der Thomas Aeschi Unsinn gesagt hat. Der hat auch gesagt, ja, sie hätten sich selber zurückhalten müssen. Und man hat es im Finanzplatz immer noch nicht gemerkt, weil das sind alles offensichtlich Idioten hier in Zürich. Und das sei schon ärgerlich. Also die FDP und die SVP, beide meiner Meinung nach, mit keinen guten Statements. Und warum sind es keine guten Statements? Weil als Bürgerliche, als Liberale kannst du nur verlieren, wenn du auf die Diskussion überhaupt eingehst. Weil es geht immer ums Gleiche, Bewirtschaftung von Neid. Der Sergio Amati zahlt wahnsinnig Steuern auf dem Geld. Das ist eigentlich für die Allgemeinheit sogar positiv. Er als Manager muss viel mehr Steuern zahlen als ein Unternehmer. Zum Beispiel, ich sehe gar nicht ein, warum sich die Leute aufregen, außer ein paar Journalisten, die vielleicht eben zu wenig verdienen.
Also, ein paar Journalisten, jetzt haben wir schon mal Parteipräsident gehört, FDP. Du hast noch Thomas Aeschi erwähnt. Dann der Mauro Tuena ist übrigens auch der SVP. Der hohe Lohn von Sergio Amati ist ärgerlich. Weil die UBS faktisch Staatsgarantie hat, darf sie nicht solche Löhne zahlen. Da müsste man sich nicht wundern, wenn die Politik eingreift.
Ja, das ist doch Bierweich. Erstens einmal ist die Definition von Staatsbetrieb sowieso relativ schwierig, wenn Nestle runtergeht. Wenn Nestle runtergehen würde, würden wir wahrscheinlich auch etwas machen. Wir würden bei den Novartis auch etwas machen. Das ist ja der Sinn von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich zahle ja genau Steuern für das, dass ich eine Feuerwehr habe in Notzeiten. Und noch eines, kannst du mir erklären, was der Sergio Amati dir und mir wegnimmt, wenn er einen guten Lohn bekommt von einer Bank, die Kopfendeckel einen sehr guten Job gemacht hat?
Also weil natürlich einfach die 20 Millionen, die er faktisch bezogen hat für das erste Jahr, 9 Monate, 14 Millionen, man rechnet, das ist Ospel-Niveau. Das hat man da zwar mit der Abzockerinitiative, was heisst, sind die Linken, es ist immer der SVP-nahe Ständerat minder gewesen, das Volk hat es mit grosser Mehrheit angenommen. Jetzt sind wir wieder dort. Und du hast einfach noch nicht begriffen, in welcher Welt wir leben. Wenn alle die Bürgerlichen eben bis zur SVP das sagen, warum sagen die das, Markus, jetzt?
Hast du meine Frage beantwortet. Was tut dir der Sergio Amati weh, wenn er einen guten Lohn bekommt für eine gute Arbeit? Was also, macht der dir zu leid?
Mir macht er nichts leid, aber es ist...
Wenn macht er zu leid?
Also, es ist einfach in einer Schweiz, wo wir jetzt sind, und das hast du eben nicht begriffen, in einer Schweiz, wo die Leute Probleme haben, ihre Krankenkassen zu zahlen, wo jetzt sich die Initiativen wieder bevorstehen, am 9. Juni, nachdem wir das mit der AV-Rente hatten, ist es optisch nicht in Ordnung. Die Leute haben das Gefühl, es ist keine Opfersymmetrie mehr da. Das ist Abzockerei. Und darum kommen sogar die SVPler und deine FDPler und sagen, nein, 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 weil sie hoffen, dass am 9. Juni nicht das auch noch mal passiert.
Aber bist denn du der Meinung,
Checkst du das? Nein, ich check's
überhaupt nicht, weil ich finde es überhaupt nicht. Ich meine, du hast für Radio 24 und für das Tele Zürich, wo du es verkauft hast, glaube ich, so hat man es gesagt, etwa 70 Millionen bekommen, vielleicht sogar mehr. Da hättest du dir ja auch nicht gefallen lassen, dass der Präsident von der FDP sagt, du sagst einen Abzocker wegen dem. Wieso ist jetzt das ein Unterschied?
Also Markus, dass du nichts von Wirtschaft verstehst, das ist ja klar. Wenn du einen Manager vergleichst mit einem Unternehmen, das Risiko nimmt, auch pleite zu gehen, und wenn du einen vergleichst, der jetzt Staatsgarantie bekommen hat, wie viel sind es gewesen? 259 Milliarden, was das ermöglicht hat, wo der Aktienkurs jetzt von der UBS um 50% aufgegangen ist und die Aktien von Sergio Ermotti 60 Millionen aufgegangen sind, empfindet man das nicht als gerecht und empfindet man, das nicht als schweizerisch.
Man empfindet das, du bringst nie jemanden, der konkret unter dem leidet. Und nachher bringst du die absurde Abstimmung zu der 13. AV-Rente, wo man dem Sergio Ermotti nochmal eine 13. AV-Rente gönnt hat. Also offensichtlich, dass die Bevölkerung findet das sehr gut, wenn die Reichen noch eine 13. Rente bekommen. Hört doch mal auf, das ist ein marxistisches Narrativ, das einfach die ganze Zeit erzählt wird. Ihr könnt nicht einmal erklären, wo der Schaden ist. Es ist nie ein Schaden. Niemand nimmt Schaden. Es nimmt Schaden, zum Beispiel ein Aktionär von der Credit Suisse, wo der Urs Rohner einen unglaublichen Lohn bekommen hat für eine schlechte Leistung. Das ist etwas Stossendes. Aber solange der Sergio Ermotti eine gute Leistung bringt, kann er das Geld absolut verdienen und hat es verdient.
Also Markus, wenn du jetzt kommst mit marxistischen Thesen, dann unterstellst du an einem Thierry Burkhardt, einem Thomas Aschi und einem Mauro Tuena, sie sind jetzt plötzlich Marxisten. Du bist blind. Du realisierst nicht, was abgeht. Du merkst nicht, du bist nicht mehr volksnäher. Du bist abgehoben irgendwo in deinem Elfenbeinturm und realisierst nicht, wo die politischen Realitäten sind. Und es ist erstaunlich, dass sogar die SVP es gecheckt hat.
Jetzt bist aber du mal auf der Seite von der SVP. Da siehst du, wie das deine Partei ist.
Nein. Nein, ich sage sogar.
Nein, SVP. Aber Roger, noch eines. Geh zurück zum Thema. Warum ist das ein Problem, wenn gewisse Leute viel verdienen für eine Leistung, die außerordentlich ist?
Aber wieso ist denn die Leistung außerordentlich?
Weil es ist nicht so einfach, also no offense, aber Radio 1 leiten ist vielleicht ein bisschen weniger schwierig als ein UBS leiten und dass er so einen grossen Lohn bekommt, du siehst es auch bei den anderen Banken, hat ein bisschen damit etwas zu tun, dass der Markt für solche Finanzinstitute so ist, dass die Leute, die Erfolg haben, unglaublich Geld können verdienen. Und das ist auch richtig, so wie ein Roger Federer auch viel Geld können verdienen, weil es einfach ein spezieller Markt ist. Und noch eines, das tut niemandem weh. Im Gegenteil, er macht unglaubliche Abgaben auf die AHV, er tut Steuern zahlen, er bringt, abgesehen davon, tut er noch relativ viele Arbeitsplätze sichern in der Schweiz, mehr oder weniger. Hey, ich weiss nicht, wo der Schaden ist.
Also nochmal, du checkst nicht, wie man empfindlich ist auf solche hohe Gehälter in der Schweiz, wo man immer ein bisschen bescheiden ist. Tatsache ist, man hat dort ein Steuergeschenk gemacht oder ein Geschenk der UBS von etwa 30 Milliarden. Das ist die Leistung.
Nein, das ist ja gar
30 Milliarden, ja.
Ja, da hat ja niemand anders wollen, die Bank.
Ja, es hat, ist ja niemand anders gefragt worden.
Wohl, natürlich.
Nein, Moment, nein.
Natürlich.
Nein, ist niemand da gewesen und so. 30 Milliarden, darum ist der Aktienkurs um 50% aufgegangen. Wo ist da die grosse Leistung von Ermotti? Nirgends.
Ja,
und in so einer kurzen Zeit.
Wieso hast du die Bank nicht gekauft?
Nein, Moment.
Wieso hast du sie nicht du gekauft? Wenn das so einfach... Nein, das ist kein dummer Spruch.
Nein.
Jetzt hör mal auf, Roger. Du tust die ganze Zeit auf einen runterhacken, der eine unglaubliche Leistung gebracht hat. Du bist auch einer, der eine unglaubliche Leistung gebracht hat und das Leben lang auch darunter gelitten hat, dass irgendwelche Leute, die neidisch sind, dir sagen, ja, der verdient viel zu viel. Hör doch mal auf mit dieser Neiddebatte. Das ist DDR.
Also nochmal, innerhalb der ersten 9 Monate, wo er die 14 Kisten abgezügelt hat, plus Aktiengewinn von x, etwa 60 Millionen, was kann da eine Leistung sein? Das kann man gar nicht messen, sondern das sind die Umstände, die da gewesen sind. Und wenn der Thierry Burkhardt und die von der SVP das Gefühl haben, oh, 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 das kommt nicht gut an, dann habe ich das Gefühl, dann sind die ein bisschen näher dran am Volk, als der Markus Somm offenbar in seinem Hochsitz.
Ja gut, das kann sein. Ich glaube, glaube es nicht. Im Gegenteil, das ist ein Nachplappern. Man tut den Journalisten, den linken Journalisten, nachplappern. Man tut das Narrativ bestätigen, ohne dass man jede empirische Evidenz kann bieten kann, dass so ein Lohn irgendjemandem wehtut. Es tut niemandem weh, außer diesen Neidhammel, die das Gefühl haben, sie hätten eigentlich das auch verdient. Und dass du, Roger, als sehr erfolgreicher Unternehmer und der deshalb im Kapitalismus so recht blüht hat, nicht versteht, um was es hier geht. Hier geht es um das Bewirtschaften von einem ganz grusigen Narrativ, wo ganz viele Menschen in den letzten 200 Jahren gestorben sind wegen dem scheiß Narrativ. Hört mal auf mit dem blöden Neid und das schüren.
Also wem sagst du das? Hört mal auf den Chefredakteur von dieser Zeitung, die du schreibst, der Rutt ist raus, Thierry Burkhardt, hört mal auf, dann der Thierry, dann auch noch der Mauro Twina, alle. Ja, hört mal auf, ihr Marxisten.
Ja, ja. Rührst du ja, nicht gesagt, so. Ich habe nicht gesagt, sie sind Marxisten. Sie bestätigen ein marxistisches Narrativ, mehr als 100 Millionen Menschen sind gestorben wegen dem Scheiß. Hör mal auf, ja. Was hat denn der Karl Marx für ein Gift in die Welt gebracht, indem er gesagt hat, die Leute, die mehr verdienen, die sollte man enteignen, die sollte man umbringen, die sollte man weghaben. Warum echt? Das ist das gleiche Gift, Roger. 100 Millionen Tote.
Also der Markus ist also da völlig ab der Rolle, wenn er jetzt das auch noch einbringt. Also da muss man irgendwie an einem Ort und Stelle töpfen, wo ich noch nicht genau weiss. Aber kommen wir gerade zum nächsten Thema. Sek Wederschwil, neue Kampfzone vom Markus Somm. Du bist der Experte von Sek Wederschwil. Du sagst Vater von 5 Kindern, oder? Du kennst das. Wie viele von denen sind überhaupt in die Sek gegangen?
4. 4-3 mit sehr grossem Erfolg und mit viel Glück. Und der vierte hat's nicht mehr so, dem hat es nicht mehr so gefallen.
Gut, und du sagst, was dort abläuft, das ist die grösste Katastrophe. Das ist eine Geschichte übrigens, die in der NZZ am Sonntag kam. Die hast du einfach dann übernommen, ohne darauf hinzuweisen. Und hast gesagt, die Schule ist jetzt außer Rand und Bank. Kannst du noch sagen, was du dort alles
Die Geschichte ist völlig, die kommt ja aus Wedischwil und dann am Sonntag. Ich weiss nicht, wie die auf dich gekommen sind. Ich bin völlig unabhängig von dieser Zeitung.
Aber bist du nachher gekommen?
Ich habe schon länger gewusst, ja. Aber also
Als anständiger Journalist.
Das war ein miserabler Artikel. Hätte ich gescheiter Katharina Fontana können zitieren, das wäre gut gewesen, die richtige Zürich Zeitung. Nein, aber noch einmal zurück zu dem Thema. Das ist auch wieder so, das ist so kleinkariert. Es geht doch jetzt nicht um das. Es geht um das, dass wir Noten wollen abschaffen in der Wedischwil, und zwar in der Oberstufe. Und es gibt wieder genau das Gleiche, keine einzige empirische Evidenz, dass das irgendetwas bringt. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Studien aus Amerika, die zeigen, wenn die Leistungsbewertung abnimmt, dass das ein Riesenproblem ist für sehr viele Kinder.
Also es ist natürlich nicht, dass das nicht mehr stattfinden soll, sondern es soll auf eine andere Ebene gebracht werden, müsste ich noch ein bisschen sagen, dass man sich zuerst selber einstufen soll, wo man jemanden landen will. Und wenn man das erreicht, ist gut. Und wenn man es übererreicht, dann ist es noch besser und so weiter. Es ist eine andere Form. Und ich muss noch sagen, natürlich, unsere Schule ist in der Krise. Ich bin sehr nahe dran. Meine Frau hat Erziehungswissenschaften studiert, ist aktive Lehrerin etc. Und man merkt, dass das integrative Schulsystem nicht funktioniert, einfach von der Theorie her gut, aber ohne die entsprechenden Hilfspersonen im Schulzimmer geht das nicht, vor allem dort, wo der Migrationshintergrund gross ist bei vielen Schülern und viele Kinder mit persönlichen Problemen dort sind, ist es schwierig. Aber dass das jetzt irgendwie soll das Teufel sein, das geht mir nicht rein. Weil ich muss dir sagen, ich weiss nicht, ob du das erlebt hast. Wahrscheinlich nicht, weil du so Genie bist. Aber für mich, die Mittelschulzeit war die schlimmste Zeit von meinem Leben, von meiner Tochter auch. Immer Angst gehabt, wenn der französische Lehrer reinkommt, es gibt einen Überraschungsex und er will mich legen, etc. Ja. Die Gewalt, die dort ausgeübt wurde, der Druck, der ist heute zum Teil noch viel stärker und da sucht man jetzt nach neuen Modellen, wo der Druck ein bisschen auf eine andere, menschlichere Art abflachen lässt.
Also erstens, du hast es vorhin sehr gut betont, deine Frau ist selber aktive Lehrerin. Ich bin völlig überzeugt, aber ich habe noch nicht mit ihr geredet, dass sie da gleicher Meinung ist wie ich. Das ist das eine. Das zweite ist, du hast es vorher auch betont, Theorie, das ist der Punkt. Man hat in den letzten Jahren in den Schweizer Schulen unglaublich viele Reformen durchgepaukt eigentlich, wo einfach Theorie gut ausgesehen hat, aber die Ergebnisse sind ganz schlecht. Die integrative Schule ist nur ein Beispiel davon. Es gibt ganz viel früher. Französisch ist auch so ein absolutes Desaster, wenn du da französische Noten ansprichst, wo du nicht so gut gewesen bist. Ich übrigens auch nicht. Der Punkt ist doch der, wir haben so viele Reformen gemacht und seit PISA gibt, das ist 2000, ist die Schweizer Schule immer schlechter geworden. Alle Ergebnisse der PISA-Studie deuten darauf hin, die Schweizer werden immer schlechter. Also kann doch etwas nicht stimmen. Dann sind doch die Reformen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut. Erstens müssen wir jetzt einfach mal sagen, hey, stopp, jetzt tun wir mal zuerst die Reformen verdauen. Auch unsere Lehrer können das langsam nicht mehr ertragen, das kennst du ganz gut. Man hat viel zu viele Reformen, das Erste. Selbst wenn jetzt das eine gute Reform wäre. Das Zweite ist, wir haben sehr viele Erfahrungen für solche Reformen. Die Reformen kommen alle aus Amerika. Das ist übrigens lustig, weil die Linken ja immer die Reformen bringen. Kommen alle aus Amerika, kommen zum Teil aus den 20er Jahren in Amerika. Die High School in Amerika, die du ziemlich sicher auch gut kennst, das war mal eine der besten Schulen auf der ganzen Welt. Das amerikanische Schulsystem ist ruiniert. Und es ist ruiniert worden durch sehr viele Reformen, die nichts gebracht haben. Noten abschaffen ist auch eine uralte Idee, schon aus den 20er Jahren übrigens, die nie funktioniert hat. Man hat ganz viel im empirische Studien, die zeigen, es ist kein Erfolg. Wieso sollen wir das machen?
Also, weil du etwas nicht realisierst. Natürlich, Schule ist in einer Krise, und zwar weltweit, an verschiedensten Orten, in England, in Amerika, in der Schweiz. Aber warum? Wir haben da wahnsinnige Veränderungen. Und eine der grössten Veränderungen in der letzten Zeit sind die sozialen Medien, die vor allem in den letzten 10 Jahren von den jungen Leuten und vor allem von den jungen Mädchen benutzt werden, die sehr oft zu Depressionen oder Schlimmerem führen. Da kommt noch Covid dazu, wo das Ganze verschlimmert hat. Und das sind Sachen, die auch solche Vergleiche nicht irgendwie leicht machen, wo du sagst, früher ist alles besser, sondern da verändert sich so viel Sachen in unserer Gesellschaft, wo man erst langsam jetzt realisiert, dass vor allem die junge Generation davon betroffen ist. Und das sollte man das ein bisschen sorgfältiger angehen. Eben. Und nicht so mit dem Schwert reinhauen, wenn die etwas probieren.
Sie habe ich eine Reform vorgeschlagen?
Es ist immerhin der Professor Oelkes, der jahrelang eigentlich der wichtigste Mann war, die Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich.
Gratuliere, hat die Schule kaputt gemacht. Gratuliere, ja, Riesenleistung. Nein, darf ich schon etwas sagen? Da, wo du erwähnt hast mit dem Smartphone, für uns völlig richtig. Das ist eine neue These von Jonathan Haidt, einer von den intelligentesten Psychologen, Sozialpsychologen, was gibt in Amerika.
Berühmter Mann,
ganz ein guter Typ, wirklich ganz ein guter Typ.
Und heute kann man ein NZZ, wo der Tobelli gemacht hat, mit ihm lesen.
Nachdem alle angelsächsischen Zeitungen schon seit 4-5 Wochen darüber schreiben, ist die Zürich Zeitung.
Hast du auch schon? Gut.
Ja, ich schreibe jetzt nicht darüber.
Ah,
und
ja.
Und den Zürich Zeitung nicht zitieren, weil ich das Buch schon lange gelesen habe, im Gegensatz zu dir. Nein, aber der Punkt ist der. Er erwähnt Smartphone, das ist eine ganz wichtige These für ihn. Ich glaube, er tut es ein bisschen überschätzen. Und gleichzeitig tut er genau das betonen, dass er nämlich auf seinem Mist gewachsen, was ich dir jetzt alles vorher gesagt habe. Er sagt, eines der grössten Probleme von dieser sogenannten Generation Z ist, dass die Leistungsbeurteilung in der Schule so abgenommen hat, dass die praktisch nicht mehr keine Resilienz mehr haben. Die können mit Niederlagen nicht umgehen, sie können mit Druck nicht umgehen. Da, wo du vorher geschildert hast, deine französischen Traumata, die sind wichtig gewesen, dass du jetzt nicht wegen jedem Wind umkehrst. Es ist eben ein falsches Menschenbild, die Vorstellung, wir müssen unseren Kind alles vorenthalten, nie etwas Negatives, nie etwas Schlimmes.
Aber so ist
sie
es doch nicht.
Sie werden nicht stark. Das ist der Menschenbild,
nein,
der dahintersteckt.
Also das kann ich jetzt wirklich aus eigener Betrachtung, aus dem engsten Bereich sagen. Der Druck in der Schule, zum Beispiel bei dem Übergang von der 6. Klasse dann auf die nächste Stufe, Sek A, Sek B, das ist zum Teil traumatisch. Und das ist nicht in dem Sinn persönlichkeitsfördernd, sondern im Gegenteil. Aber es ist ja interessant, dass du dich jetzt da auf das irgendwie eingeschossen hast und glaube viele Reaktionen bekommen hast. Und du bist der Hero von denen, die sagen, früher ist alles besser gewesen. In jeder Beziehung.
Ja, aber Roger, so kann man ja nicht diskutieren, wenn man immer einem anderen sagt, ja, du bist ein Double, du willst ins Mittelalter zurück.
Ja, aber du hast
und
mir gesagt,
nein, Roger, ganz ehrlich,
wir haben über das Thema geredet.
Und noch eines, es ist doch absolut offensichtlich, dass jeder der eine Reform bringt, wir hatten eine der besten Volksschulen der Welt. Und die Reformen bringen, der Herr Bouchard, muss uns zuerst beweisen, dass es etwas bringt. Du wirst in deiner Firma auch nicht irgendetwas verändern, ohne dass du sicher wärst, dass es gut ist. Und vor allem, wenn es nachher schlecht ist, dann tust du es korrigieren. Bei uns wird nie korrigiert. Die integrative Schule, die du angesprochen hast, wir bringen es nicht mehr weg, obwohl es ein völliger Weg
ist. Es gibt jetzt eine Initiative.
Früher Französisch bringen wir nicht mehr weg.
Es gibt eine Initiative gegen das integrative Schulsystem, vor allem, weil es viel mehr problematische Schüler gibt, wo man einfach nicht in normale Klassen hineinbringen kann. Und ich, auf erste Sichtung muss ich sagen, ich bin für die Initiative, weil so kann es nicht weitergehen. Ich glaube wirklich, die Schule generell ist an einem Kipppunkt in der Region Zürich und vor allem in diesen heiklen Quartieren wie Affoltern und Schwammendingen, wo ich ziemlich detaillierte Informationen habe, ist ein Kipppunkt und es könnte also wirklich nicht gut rauskommen. Reden wir über das Nächste, über die junge SVP. Führung dort ist nahe bei den jungen Taten, klar rechtsextreme Gruppe von Neonazis. Man will sich nicht abgrenzen. Sarah Regetz, Strategiechefin von der jungen SVP, hat noch ein hellendes Interview wieder in der Sonntagszeitung, die du ja kennst, gegeben. Gibt sich völlig ahnungslos, unbedarft, weiss nicht mehr, mit wem sie geredet hat, über was sie geredet hat. Hat keine Ahnung, Martin Sellner, was, wer ist das? Aber keine Ahnung, bei jeden Abend unterwegs, auf der Gasse und so weiter und so fort. Es hat Aufregung gegeben, auch innerhalb von der jungen SVP, auch andere Jungparteien etc., die sagen, das geht nicht, wir müssen uns abgrenzen von den Rechtsextremen. Und jetzt bin ich gespannt, was der Markus sagt.
Gut, das, die Führung, das sind die klassischen Idioten, die man immer hat. Und es wäre gut gewesen.
Beschimpfungen gerade zum Anfang.
Es wäre gut gewesen, die zwei jungen Menschen. Wir hätten das erste Mal noch ein Interview gelesen von Christoph Blocher. Ein langes Interview in der Zürich-Zeitung.
Das ist erst
nachher gekommen. Nein, das ist am Samstag gekommen.
Eben nachdem
Frau Regetz hat gestern am Sonntag geredet. Sie hätte also können am Samstagnachmittag Rico Bandli anrufen und sagen, ich nehme das zurück oder ich tue mich nicht so selber die Hosen runterlassen. Das war ein dummes Interview, das die gebracht hat. Aber ich würde jetzt nicht zu hart sein mit einer jungen Frau. Die kann Fehler machen. Alle machen Fehler. Aber was der Punkt ist, und das hat der Christoph Bloch in den letzten 30 Jahren meiner Meinung nach immer richtig gemacht. Er hat immer gewusst, ausländische Politiker, ausländische Parteien, ausländische Organisationen sind wahnsinnig schwierig zu beurteilen für uns. Also halte dich fern. Der Jörg Haider, der hat er auch erwähnt, das habe ich auch gewusst, hat immer wieder wollen, den Blocher unbedingt treffen, sogar einsetzen in Österreich, und der Bloch hat immer Nein gesagt. Und bei dieser jungen Tat, ich kenne sie zu wenig, kann sie nicht einmal beurteilen, aber es ist einfach völlig klar, mit solchen Leuten würde ich einfach nicht Kontakt pflegen, das ist nicht nötig, das ist ein Fall, wo sehr viele Journalisten nur darauf warten, dass man reintrampelt, das Erste. Und zweitens, haltet euch fern von Leuten im Ausland, die in einem ganz anderen politischen System tätig sind, wo man gar nicht beurteilen kann, wie grusig oder wie gut dass das überhaupt ist.
Also, aber der Christoph Bloch ist doch ein bisschen weich geworden, weil er hat wirklich sich daran gehalten, dass man der rechtsextremen Ecke nicht bedient. Auch der Peter Keller, der da eine wichtige Figur ist, der SVP gesagt, ja, die Jungen können ein bisschen wild sein und können ein bisschen tun und machen, was sie wollen. Das finde ich sehr gefährlich. Und das ist sogar die jungen SVP kritisiert worden von anderen Kantonsparteien. Und es ist auch kritisiert worden eben von anderen Jungparteien. Und ich weiss nicht, in Deutschland hat man eine klare Regelung. Die Brandmauer. Man hat eine Brandmauer gegen die AfD. Mit denen verhandelt man nicht, mit denen geht man nicht in die Regierung etc. Und das wird jetzt aufgeweicht von der jungen SVP in der Schweiz. Und das finde ich brandgefährlich.
Nein, also erstens mal hast du gut erwähnt, die junge SVP, die tut ja selber über das debattieren und es hat enormen Widerstand gegeben in der Partei selber. Die können das offensichtlich selber regeln.
Es hat
auch nicht die anderen, unter anderem linke Parteien gebraucht, die so etwas sagen. Ich meine, das ist das Heuchlerische, dass linke Parteien, die so viel Kontakt immer gepflegt haben mit sehr fragwürdigen Parteien im Ausland oder mit Terroristen und so weiter, dass linke
das
Parteien...
Das weisst du aus deiner eigenen Vergangenheit.
Nein, ich weiss es relativ gut. Ich weiss es, wie du auch, die Leute kennst du auch genauso wie ich die kenne, die teilweise sehr nahe waren sind bei sehr fragwürdigen Gruppen. Gott, die müssen gar nichts sagen.
Aber es funktioniert ja
in der jungen SVP, die zwei Leute, Denise Fichter und die Sarah Regetz, sind sehr hart kritisiert worden, als es funktioniert. Zweitens, du kommst jetzt auch wieder, ich meine, Deutschland ist ein anderes Land. Wie die Deutschen mit der AfD umgehen, da müssen sie selber wissen. Da gebe ich einen grossen Ratschlag. Brandmauer und so weiter, das ist so ein typisch deutscher, idealistischer Ausdruck, der, glaube ich, wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Das ist nicht der Punkt. Aber das ist nicht unser Land und das ist auch sehr schwer zu beurteilen für Politiker. Ich sage dir als Journalist und auch als jemand, der in Deutschland studiert hat, das funktioniert sowieso nicht. Gehen Sie mal auf das ein, was die AfD attraktiv macht für sehr viele Leute. Und das ist völlig klar. Migration zum Beispiel wäre mal ein guter Anfang. Dort müsst ihr etwas machen, wenn ihr die AfD wollt bekämpfen.
Also Migration, du sagst, aber es ist ja Remigration, wo ja das Thema war, wo der Herr Sellner aufgebracht hat. Und auch die Frau Regetz aufgenommen hat, die immer offenbar noch in Amt und Würde ist. Übrigens, im Doppelpunkt am nächsten Sonntag, der neue SVP-Präsident Marcel Dettling ist mein Gast.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Gestern, ein halbes Jahr nach dem 7. verheerenden 7. Oktober, und das Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht. Man hat sofort am Anfang gesagt, the day after, was dann dort wird passieren. Also man hat eigentlich von dem angenommen, der Krieg wird jetzt dann bald vorbei sein und man muss nur über das reden. Der Krieg ist überhaupt noch nicht vorbei. Israel hat jetzt die meisten Truppen aus dem Süden von Gaza zurückgezogen. Letzte Woche dann noch ein Ereignis, wo 7 Personen von World Kitchen, wo hunderte von Tonnen von Nahrungsmitteln nach Gaza gebracht die dann verbombt worden sind und getötet worden sind, hat international grösstes Aufsehen erregt. Und man hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und das, was Israel hat wollen machen, was der Netanyahu angekündigt hat, nämlich Hamas total zu zerstören, das erreicht man nicht. Man ist noch weit, weit von dem entfernt.
Ja, weiss es nicht. Also ehrlich gesagt finde ich jetzt, dass sie abziehend mit der Mehrheit von der Truppen zeigt doch eher, dass sie das Gefühl haben, sie sind schon relativ viel erreicht.
Nein, sie sind ja noch nicht in...
Wieso tun sie denn abziehen?
Das weiss man eben nicht. Ob sie eventuell dort Möglichkeit sehen, wenn sie da aus Khan Yunis weggehen, dass die Bevölkerung, der Grossteil der Bevölkerung, die vom Norden in den Süden gegangen ist, von Rafah nach Khan Yunis gebracht werden
kann. Ja,
und dass
gut.
Sie dann nach Rafah reingehen können. Aber die Amerikaner sind natürlich total anderer Meinung und das Verhältnis zwischen Israel und Amerika ist noch nie so schlecht gewesen wie jetzt im Moment. Und das ist besonders heikel, nicht nur wegen der Situation in Gaza, sondern natürlich auch im Zusammenhang mit dem Iran. Israel hat ja wichtige Führer von der Revolutionsgarde in Damaskus zu Tod gebracht letzte Woche. Iran hat blutige Rache geschworen. Und wenn das wirklich eskaliert und die Möglichkeit besteht, Markus, dann ist Israel aber sehr stark auf Amerika angewiesen. Und in dieser politischen Situation besonders heikel.
Genau, aber deshalb ist natürlich jetzt auch eine Tragödie, dass man so einen Präsidenten hat in Amerika, der ganz offensichtlich, hey Roger, das musst du selber zugeben, er geht stark nach links, weil er sehr stark unter dem Eindruck steht von offensichtlich ehemaligen Obama-Beratern, die das Gefühl haben, er habe nur deswegen in der Umfrage Problem wegen Israel. Problem,
das ich glaube ich nicht. Beide vom ersten Tag an Israel unterstützt, ja, ist zweimal da gewesen.
Aber jetzt hat er gesagt, und ohne Bedingungen zu zählen, hat er gesagt, Waffenstillstand. Er geht eindeutig nach links, er distanziert sich von Israel, schiebt alles auf den Netanyahu. Ganz grusige Politik, die Joe Biden macht. Wobei Joe Biden macht sie wahrscheinlich gar nicht. New York Times hat einen ganz interessanten Text gebracht letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Der Einfluss von Jill Biden wird Dr. Biden, Entschuldigung, Dr. Biden, Dr. Biden, Dr. Biden. Die hat
was
einen
unglaublichen,
grauenhaften. Nein, es ist einfach grusig, dass jemand, eine Frau, die nur die Frau ist vom Präsidenten und nicht gewählt ist, dass die diesen Einfluss nimmt, offensichtlich. Und das durch deine New York Times schreiben. Und ich sage dir, es kommt nicht gut. Es kommt so nicht gut. Wenn Demokraten den Kurs weitergehen, wo der Joe Biden oder Jill Biden jetzt ansetzt, nämlich eindeutig israelfreundlich, dann werden sie in den Wahlen keinen Erfolg haben. Da bin ich absolut überzeugt.
Gut, also wenn sie die andere Politik machen, dann wird es noch viel extremer für sie, vor allem in Bundesstaaten wie Michigan und Wisconsin. Das ist völlig falsch, was du sagst. Also, es geht jetzt wieder um Verhandlungen und Freilassung von Geiseln. Es schleppt sich ein. Es gibt einige positive Signal, aber ob da jetzt etwas rauskommt, ist unsicher. Und wenn man sich jetzt überlegt, 6 Monate sind die Geiseln dort in Haft, offenbar von diesen 134, die man angenommen hat, die sagen, dort sind wahrscheinlich 30 schon gestorben oder umgebracht worden. Was das bedeutet für die Angehörigen auch und die Bevölkerung von Gaza, die leidet und leidet und leidet. Offenbar interessiert das Hamas überhaupt nicht, sondern benutzt das politisch. Also es ist total total verkachelt. Und eben, es könnte noch, auf das bist du gar nicht eingegangen, einen grossen Konflikt mit Iran geben.
Ja, aber ich finde es gar nicht so verkachelt. Ich finde, es ist völlig klar, die Israelis müssen Hamas zerstören. Das können sie. Wenn der Westen nicht interveniert, wenn der Westen nicht die ganze Zeit Israel in den Rücken fällt, dann könnten sie in Ruhe. Der Krieg, der brutal ist. Jeder Krieg ist brutal. Sie können es entführen. Alles, was jetzt der Joe Biden sagt, ist eigentlich im Sinne von Hamas, weil Hamas will natürlich nicht, dass sie verlieren und deshalb brauchen sie einen Waffenstillstand, deshalb wollen sie auch keine Geiseln loslassen. Ich meine, Hamas könnte heute den Konflikt beenden, indem sie die Geiseln freilassen würden. Heute könnten sie das machen. Aber das wollen sie nicht.
Ja,
sie wollen
nicht
lieber, dass Tausende von ihren Mitbürgern noch sterben. Es ist ihnen scheißegal. Das ist so eine grusige Organisation und dass ein amerikanischer Präsident den Israelis solche Vorwürfe macht, mir noch gar nicht über das geht, über den tragischen Fall wegen World Central Kitchen. Ich meine, das ist wirklich eine Tragödie, das ist schlimm, aber Israel hat sich sofort entschuldigt, hat sofort eine Untersuchung angeordnet. Der Joe Biden, der gleiche Joe Biden, hat einen Vergeltungsschlag gemacht. Damals in seiner Zeit, als er Afghanistan, wo er seine Truppen abgezogen hat, hat er einen Selbstmordattentat gegeben in Kabul. Dann hat er einen Vergeltungsschlag organisiert. Dann sind 10 Leute in einem Auto umgebracht worden. Der General hat dann noch gesagt, ja, das war ein gerechtfertigter Schlag gewesen und so weiter. Nachher kommt raus, es waren 10 Zivilisten gewesen, 7 Kinder. Der Fahrer war ein Hilfswerkvertreter gewesen. Es war ein völlig tragischer Fehler gewesen von den Amerikanern. Joe Biden hat sich bis heute nicht entschuldigt. Das ist ein Heuchler sondergleichen. Und ich möchte noch etwas sagen wegen Dr. Biden. Ich habe es nur gesagt, ich habe sonst normalerweise nichts gegen Doktortitel. Aber du weißt, wie es in Amerika ist. Ein Doktor ist eigentlich nur der Arzt in Amerika. Kein Mensch tut Wert legen auf seinen Doktortitel, außer Jill Biden. Sie lässt sich von allen Journalisten und die Vollidioten sind sogar noch bereit, die ganze Zeit von der Dr. Biden zu schreiben.
Also das ist sein Hauptproblem, offenbar der Biden. Der drückt im Knopf wie alle die Neomarxisten in der SVP und andere Leute, die nicht begriffen haben, um was es geht. Markus, wirklich, wie der meandert durch die politische Landschaft.
Du weißt es selber. Du kannst den Joe Biden gar nicht mehr entschuldigen. Ja. Weil was er jetzt mit Israel macht, das ist so schlimm und Nein. Das kannst du gar nicht gut finden und du bist nicht ehrlich genug, um das jetzt zu zugeben.
Also, dass du mir Unehrlichkeit unterstellst, wenn ich überlege, was die Alternative wäre, ein Donald Trump, wenn der jetzt dort wäre, was der würde machen, was er auch sagt jetzt zu Ukraine, das ist total
aber
fair.
Du könntest den Biden jetzt auch kritisieren. Ich tue ja den Trump auch kritisieren, obwohl ich finde, ja. Er soll Präsident werden.
Nein, aber das ist, ich tue den Biden jetzt in dem Sinne nicht kritisieren, weil ich kritisiere den Netanyahu, der wirklich alles macht, um den Krieg zu verlängern, um sein Überleben zu sichern. Und das Hochrisikospiel mit Iran, das er jetzt im Moment macht, das ist wirklich nicht angebracht in dieser Zeit. Und in Israel die Opposition gegen den Netanyahu, den du seit Jahren unterstützt und kein Hörchen an ihm willst können, das ist ein Problem, das der grössere. Genauso wie die Hamas-Führung, die du erwähnt hast. Die sagen natürlich Waffenstillstand oder Aufhören vom Krieg. Ja, aber die Israelis dürfen dann uns nicht mehr Angriff, was die Israelis nicht machen. Die Israelis sagen, wir wollen die alle umbringen, der Sinwar und der Dave und wie die alle heissen und so. Und darum wird es dort wahrscheinlich auch keinen Waffenstillstand geben und keine Freilassung von den Geiseln. Und darum sage ich, die Situation ist extrem verfahren. Machen jetzt da einen Punkt. Nächste Woche sind wir beide an anderer Stelle tätig. Ich bin der Hottinger Zunft, zum zweiten Mal eingeladen. Bin jetzt dabei noch mal an einem 6-Leute. Du auch?
Ja, beim Wecken und da gibt es immer gutes Brot.
Also.
Das ist immerhin gut.
Genau. Das hat er ja in Wederschwein.
Famose Zäufe.
Also, das war unsere Sendung von heute. Schönen Abend, viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.